Guten Morgen, Manuel.
Guten Morgen, Kari.
Manuel, mir ist aufgefallen, dass ich heute gar kein Room-Treatment hier gemacht habe, gar kein Sound-Treatment. Hörst du den Hall? Echo.
Ein bisschen, aber ich vermute, auf den meisten Geräten wird man das gar nicht hören.
Weil ich könnte noch was machen. Janusz könnte zum Beispiel die Bettdecken, die Matratze rüber, wie ich das sonst immer mache, ne? Aufwendig wird hier das ganze Zimmer vorbereitet.
Du, es kommen keine Beschwerden zu unserem Sound, schon lange nicht mehr. Deswegen lassen wir das einfach so.
Okay, da sind auch andere Podcasts wesentlich schlechter, größere Podcasts, muss ich sagen, die teilweise, oder auch so Nachrichtensendungen, wo dann irgendwelche Leute zugeschaltet werden und alles knackt in der Leitung oder der eine ist ganz leise, der andere ist ganz laut, höre ich immer wieder.
Ja, das kritisieren wir gerne, das macht Spaß.
Ja, wie geht's dir?
Mir geht's gut, es gibt viel zu tun, wir haben viel vor und... Eine Sache, die wir vorhaben, da könnt ihr dabei sein.
Unsere Hausmitteilung.
Schon wieder dabei sein, Manuel. Ich glaube, wir laden jede Woche zu irgendwas ein, ne?
Das ist richtig. Bei uns wird es nie langweilig. Und ihr beiden seid ja jetzt schon seit ein paar Wochen in Warschau. Mhm. Wir reden immer wieder darüber, was ihr da so macht, wie ihr mit Fahrrädern durch die Stadt fahrt. Aber wir haben irgendwie noch nichts davon zu sehen bekommen.
Nee, es ist traurig, ne? Ich dachte auch, das wird jetzt Zeit. Wir haben 2, 3 Videos geplant aus Warschau, ist aber noch nichts live. Und das erste wird jetzt tatsächlich live sein, und zwar am Mittwoch bei YouTube. Ich habe ein bisschen was geplant mit Janusz. Ich glaube, Janusz weiß, ich guck mal Janusz eben an. Janusz, weißt du, dass wir Mittwoch live bei YouTube sind? Er guckt mich mit seinen verschlafenen Augen an und sagt, oh Gott. Hast du oh Gott gesagt?
Ja, warum live?
Warum live?
Weil warum bei YouTube?
Und warum bei YouTube, fragt er.
Das ist unser Beruf.
Ach ja, du herrlich. Ja, also wir sind live bei YouTube und ich werde das noch ein bisschen technisch vorbereiten, Manuel. Mein Plan ist, dass Janusz und ich mit den Fahrrädern durch die Stadt fahren und dabei live streamen. Ich weiß aber noch nicht, ob das technisch klappt, weißt du? Ob irgendwie das Internet hält, ob das Fahrrad hält, ob das Handy vielleicht vom Fahrrad fällt. Was denkst du?
Ich finde das mutig, aber ich finde das gut. Solche Formate braucht YouTube.
Ja, ne? Finde ich auch. Das. Und vielleicht, ich dachte, vielleicht können wir das sogar so machen, dass Janusz und ich unterschiedliche Kameras haben. Falls wir verloren gehen, weißt du, kannst du mal einen von uns einschalten mit...
Ja.
Aber das geht wahrscheinlich nicht wegen dem Ton, ne? Weil wir nur ein Tonsystem haben.
Ja, aber wir könnten ja noch einen zweiten Videofeed einfach haben. Das wäre ja vielleicht auch interessant.
Geil, das ist mein Plan, dass ich das vorbereite. Es wird experimentell und ihr könnt dabei sein. Viele von euch gucken sowieso die Livestreams erst später. Aber wenn ihr live dabei seid, könnt ihr alles mit beeinflussen. Ihr könnt dann schreiben, Janusz, fahr mal rechts ab und geh mal ein Pivo trinken. Oder ihr könnt sagen, Kari, jetzt, was könnte ich so spontan machen? Geh mal in das Geschäft und kauf dein Lieblingswasser.
Genau.
Das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt, Manuel.
Ihr könnt Challenges machen oder Fragen stellen im Chat. Und zwar am Mittwoch, den 20.03., also ist jetzt schon sehr bald, wenn ihr diese Episode sofort hört, wenn sie rauskommt, dann könnt ihr live dabei sein. Und zwar um höchstwahrscheinlich 17 Uhr deutscher Zeit. Es kann sein, dass sich das nochmal verschiebt, aber ihr seht das dann, wenn ihr auf den YouTube-Link klickt, dann seht ihr das.
Und bei Instagram, da posten wir auch immer einen Reminder. Und ich mache mir jetzt gerade mal eben einen Reminder, dass ich den Reminder auf Instagram poste. Manuel, wir sind hochorganisiert bei uns im Team.
Der Reminder für den Reminder.
Empfehlungen der Woche.
Kari, du empfiehlst eine Doku und ich habe eine Überraschung für dich.
Nein, was ist
denn? Ich habe die Doku geschaut und zwar, glaube ich, schon vor dir. Ich habe die nämlich geschaut, als die gerade neu war, vor mittlerweile ein paar Wochen.
Ja, und warum hast du sie nicht empfohlen, Manuel?
Also ganz ehrlich, ich fand sie okay. Ich habe aber auch ein bisschen Kritik darüber gelesen und irgendwie hat sie mich jetzt nicht so umgehauen, dass ich sie unbedingt hier empfehlen wollte. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, dass wir jetzt darüber sprechen und diskutieren.
Also die Doku heißt Wir waren in der AfD, Aussteiger berichten. Und also was heißt umgehauen? Ne? Umhauen tut mich etwas, wenn ich was...
Tut mich wenig.
Ja, also umhauen tut mich etwas, wenn es so schön ist, dass ich weinen muss. Da habe ich später auch noch eine Empfehlung.
Das ist eine hohe Latte. Also.
Das ist eine hohe Erwartungshaltung. Aber manchmal geht es in Dokus ja auch um... anstrengendere Themen. Und hier geht es um die AfD. Was ich sehr interessant fand an der Doku ist, dass dort, ich glaube, 5 oder 6 ehemalige Mitglieder begleitet werden. Und diese Leute, denen kommt man doch ein bisschen nah. Also man kann nachvollziehen, warum sie in die AfD eingestiegen sind. Und man kann nachvollziehen, warum sie wieder ausgestiegen sind. Ich finde, man bekommt einen sehr guten Blick von innen. Also wie funktioniert eigentlich diese Partei? Was ist denn die Motivation der Menschen, in die Partei einzutreten? Vielleicht auch die legitime Motivation. Ne? Wir sprechen immer sehr schlecht über die AfD und heutzutage ist es auch eine sehr, sehr fragwürdige und gefährliche Partei. Aber die Menschen berichten eben auch, warum sie vor einigen Jahren in diese Partei eingetreten sind, als die Partei noch nicht so rechtsextrem war, wie sie heute ist. Und das fand ich sehr interessant, das mal nachzuvollziehen. Da sind ja teilweise auch Menschen bei, die selbst Migrationshintergrund haben, die selbst homosexuell sind. Also eigentlich Menschen, die von der Partei eher als Außenseiter oder Leute betrachtet werden. Ja, also die Partei ist ja gegen Migranten. Und dann sind da aber Menschen, die selbst Migrationshintergrund haben und die Position der AfD vertreten. Das ist ja irgendwie widersprüchlich. Und ich finde das total, ich fand es mega interessant zu sehen, wie die Leute darüber berichtet haben. Also wie sie selber sich erst mit dieser Partei sehr stark identifiziert haben und am Ende sich so stark wieder unidentifiziert haben, ist das ein Wort, dass sie dann diese Partei verlassen haben oder auch gestritten haben in der Partei. Das sind ja auch, ne, das ist ja nicht ein homogenes Feld, so eine Partei, sondern die haben ja auch sehr unterschiedliche Meinungen und man sieht dann auch, finde ich, man kann am Ende dieser Doku sehr gut nachvollziehen, warum die AfD heute da ist, wo sie ist, weil nämlich alle Menschen, die irgendwie halbwegs normal ist ein schwieriges Wort, aber Menschen, die halbwegs vernünftig waren, sind irgendwann wieder aus der Partei rausgegangen und die Menschen, die einfach nur eingestiegen waren, weil sie konservativ waren und für konservative Ideen standen, die sind mittlerweile weg. Und die Rechtsextremen haben jetzt eben das Sagen in der Partei. Und das wird darin, finde ich, anschaulich erklärt.
Genau. Man erfährt, wie sich diese Partei entwickelt hat. Sie hat eigentlich, zum Anfang der Partei war dieses Thema Migration gar nicht das Hauptthema. Es war ja eigentlich eine EU-kritische Partei und es gab auch viele andere Themen. Und dass sie dann die Migration zu ihrem Hauptthema gemacht haben und sich so nach und nach radikalisiert haben, soweit, dass die Partei mittlerweile von Rechtsradikalen wirklich durchsetzt ist auf allen Leveln. Das war halt ein Prozess und diese Aussteiger, diese Leute, die dann irgendwann ausgestiegen sind, haben dann berichtet, ab wann sie das gemerkt haben und ab wann sie gemerkt haben, ich kann das hier auch nicht mehr ändern. Und ja, die Kritik, die ich gelesen habe, darüber ist, dass man diesen Menschen sozusagen, dass es so eine Art Reinwaschung jetzt ist für die, also dass man denen sozusagen so eine Plattform gibt, um zu sagen, okay, ich habe irgendwie auch Mist gebaut und kann mich jetzt hier sozusagen davon reinwaschen. Ich gehe da aber ehrlich gesagt auch nicht mit, weil ich finde, das ist ja gerade gut, wenn Menschen in der Lage sind, ihre Meinung auch zu ändern oder auch zu sagen, da habe ich einen Fehler gemacht oder das habe ich zu spät gemerkt und jetzt sehe ich die Sache anders. Das brauchen wir ja eigentlich viel, viel mehr. Also gerade mit der AfD, mit irgendwie 20% Zustimmung in der Bevölkerung, brauchen wir ganz, ganz viele Leute, die das irgendwann merken und sagen, hey, da habe ich einen Fehler gemacht.
Ja.
Und das dann auch gesellschaftlich akzeptiert wird und das auch okay ist, weil sonst spaltet sich die Gesellschaft ja komplett nur noch in die Guten und die Bösen in Anführungsstrichen und das damit ist niemandem geholfen.
Ja, absolut, sehe ich auch so. Also hast du gar keine Kritik, Manuel, du wolltest es einfach nur nicht empfehlen.
Ja, wie gesagt, also ich Ich habe sie halt so nebenbei geguckt. Aber wir empfehlen sie auf jeden Fall. Schaut sie euch an. Gerade dieses Thema AfD ist natürlich total wichtig, wenn man sich mit Deutschland beschäftigt und dem, was hier so passiert im Moment. Und insofern kann man da was lernen.
Ich finde, das ist halt interessant, weil es ist ja oft, wie du schon sagst, es ist ja immer Menschen gegen Menschen und es wird ja oft von außen berichtet und man sagt, die AfD macht das. Und diese Doku zeigt es von innen, natürlich mit ehemaligen Mitgliedern, die selbst kritisch sind, aber die dann auch, ich finde, man kann sehr gut nachvollziehen, warum jemand in diese Partei geht oder sich von dieser Partei angezogen fühlt. Und das ist etwas, was mir bei sehr vielen anderen Dokus gefehlt hat.
Die Doku ist in der ARD-Mediathek und wir verlinken die natürlich in den Shownotes.
Das nervt.
Manuel.
Kari.
Mich nervt schon wieder etwas tierisch.
Tierisch? Was nervt dich denn tierisch?
Die armen Tiere, die können gar nichts dafür, ne? Aber ich muss sagen, was mich nervt in den letzten Tagen, sind deutsche Botschaften, die sehr restriktiv mit ihren Visa umgehen. Beziehungsweise ich habe mit deutschen Botschaften gar nichts zu tun gehabt. Bei mir ging es um eine griechische Botschaft, auch die EU. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass uns Parvin geschrieben hat. Und Parvin schrieb aus dem Iran schon vor fast einem halben Jahr ungefähr. Und ich dachte, weil ich selber gerade Erfahrungen damit gemacht habe, wollte ich das mal vorlesen. Das ist ein Thema, Manuel, das uns selten nervt, weil wir einfach unglaublich privilegiert sind mit unserem Pass. Wann hast du das letzte Mal ein Visum beantragen müssen auf einer deiner Reisen?
Ist schon lange her. Auf jeden Fall für China musste ich ein Visum beantragen, wobei das mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr nötig ist für Deutsche. Ich glaube, als Deutscher kann man mittlerweile sogar auch visafrei nach China reisen. Und ganz oft mit einem deutschen Pass braucht man entweder gar kein Visum, wenn es nur um Tourismus geht, oder es ist halt so ein Visum, was man dann am Flughafen kriegt. Das ist dann ja strikt gesehen auch ein Visum, aber man muss sich jetzt nicht vorher darum kümmern. Man muss nicht zu irgendeiner Botschaft, man muss nichts bezahlen oder nur sehr wenig. Und genau, ich habe gerade mal geschaut, also die 10 mächtigsten Reisepässe der Welt auf Platz 1 ist Deutschland neben Frankreich, Italien, Japan, Singapur und Spanien mit dabei. Wir kommen in 194 Länder der Welt ohne Visum. Also das ist schon wirklich fantastisch aus unserer Sicht, aber natürlich heißt das auch, dass es den meisten anderen Menschen auf der Welt nicht so geht.
Genau. Und wir sind extrem privilegiert und ich denke, heute können wir mal ein Das nervt machen im Namen all derer, die das nicht sind und die zum Beispiel sehr lange warten müssen, um irgendwie überhaupt einen Termin zu bekommen. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, ja, alle Visa müssen abgeschafft werden, alle sollen frei reisen. Das wäre natürlich ideal, aber es gibt auch Gründe dafür, warum das im Moment nicht so gut funktionieren würde. Was Parvin kritisiert, der uns geschrieben hat, aber auch ich kritisieren möchte, ist, dass es einfach ein sehr undurchsichtiges System gibt, das teilweise sehr schwierig funktioniert. Man bekommt keine Termine. Diese Termine werden über Dienstleister, Drittunternehmen vergeben. Es gibt dann teilweise, das berichtet Parvin gleich in seiner E-Mail, Korruption, um überhaupt an diese Termine zu kommen. Und das ist das Schwierige. Ich lese mal vor. Parvin schreibt, noch vor einigen Jahren mussten Iraner lange, manchmal Jahre auf einen Termin warten, auch wenn sie Zulassungen und Arbeitsverträge aus Deutschland hatten. Dann fand die Botschaft eine Lösung. Sie lagerte einen Teil ihrer Arbeit an ein Drittunternehmen namens Visametric aus. Für eine Weile funktionierte das gut und die Leute konnten Termine bekommen, wenn sie es brauchten. Also es geht jetzt darum, jemand möchte in Deutschland studieren oder arbeiten, hat schon einen Studienplatz, hat schon einen Arbeitgeber, aber es gibt keine Termine, um dieses Visum dafür zu beantragen. Das wurde also erstmal gelöst. Allerdings ist dieses System heute voller Fehler und genau wie vor einigen Jahren verlieren viele Menschen ihre Zulassungen und Arbeitsverträge, nur weil sie keinen Termin bei Visametric, also bei der deutschen Botschaft, bekommen können. Schlimmer noch, die einst freien Termine werden jetzt von Händlern auf dem Schwarzmarkt verkauft. Bei diesen Händlern muss man notgedrungen 280 Euro oder mehr für einen Termin zahlen. Und das ist wirklich krass. Sowas Krasses habe ich zum Beispiel noch nicht gehört, dass du noch privat Geld zahlen musst. Also dann ist ja das System total kaputt und total korrupt, wenn das so weit kommt.
Absolut. Und das ist auch, denke ich, einfach grundsätzlich ein Problem, wenn die Regierung oder Regierungen solche fundamentalen Dinge wie eine Visa-Vergabe dann an private Unternehmen externalisieren, auslagern, outsourcen.
Ja, die Entscheidungen treffen sie, glaube ich, nicht, sondern nur die Organisation wird outgesourced, also die Vergabe von Terminen zum Beispiel.
Die Termine. Trotzdem, das ist irgendwie, das ist doch, kann man sich doch denken, dass das irgendwie nicht funktioniert und dass jetzt Termine auf dem Schwarzmarkt verhandelt werden und verkauft werden. Mega nervig.
Ist nicht in allen Botschaften so. In unserem Fall war es so, dass wir jemanden aus unserem eigenen Team einladen möchten. Wir haben ja auch Teams aus aller Welt. Wir treffen uns oder wollen uns treffen im April und wir haben ein Easy Arabic Team in Ägypten. Und da wurde eine Person akzeptiert und eine andere Person mit den gleichen Unterlagen abgelehnt. Und das war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil es zufällig war. Und das ist irgendwie... Also sie wurde abgelehnt mit dem Grund, dass sie den Reisegrund nicht nachweisen konnte. Angeblich. Wir hatten ihr Einladung und alles geschickt. Und ich mache sowas, tatsächlich habe ich ja sowas früher auch gemacht. Vor unserer Arbeit bei Easy German habe ich Kulturaustausche und Schüleraustausche und Studierendenaustausche organisiert und habe da viel Erfahrung mit den Botschaften schon, vielleicht im Vergleich zu anderen Menschen. Und was ich so schwierig finde daran ist, man redet ja immer darüber, dass man so austausche, man möchte die Zusammenarbeit auf Augenhöhe organisieren, ne? Also so, dass Menschen, weiß nicht, zum Beispiel junge Menschen aus Ägypten und Deutschland oder in unserem Fall war es junge Menschen aus Namibia und Deutschland, dass die sich auf Augenhöhe begegnen können. Und eigentlich denke ich, sollte es doch die Arbeit einer Botschaft oder eines Konsulates sein, diese Begegnung auf Augenhöhe zu ermöglichen, indem man eben Hürden abbaut und den Menschen, die eine Erlaubnis bekommen sollten, in das Land einzureisen, denen sollte man es einfach und angenehm machen. Und es ist oftmals genau das Gegenteil der Fall. Und es ist überhaupt nicht möglich, einen Austausch auf Augenhöhe zu führen, wenn der eine einfach reisen kann, wie er möchte, und der andere sich sehr, sehr anstrengen muss und dann trotzdem abgelehnt wird. Diese Verfahren sind teilweise nicht nur anstrengend, sondern auch richtig erniedrigend. Du musst eigentlich alles, dein ganzes Leben offenlegen. Du musst teilweise wochenlang rumlaufen, um diese Unterlagen zu bekommen, die dort verlangt werden. Und dann wirst du am Ende trotzdem abgelehnt. Das nervt, Manuel.
Das ist schön.
Kommen wir zu was Schönem.
Endlich was Schönes. Das war jetzt mein Botschaftsrant. Ich könnte da noch länger drüber sprechen. Ihr könnt mir aber auch gerne mal eure Geschichten schreiben, weil ich kann ja auch gar nicht alle Geschichten nachvollziehen. Ihr werdet wahrscheinlich da viel mehr Geschichten haben. Ja. Ich habe jetzt aber mal was Nettes mitgebracht, Manuel. Gestern habe ich mal wieder eine Doku geguckt. Du weißt ja, welche Arten von Dokus ich gerne mag.
Noch eine Doku. Ja, politische Dokus über die AfD und natürlich Reisedokus.
Richtig, aber die politischen Dokus sind eher so, die gucke ich mir an, weil ich das als meine Bürgerpflicht betrachte.
Als deine Bürgerinnenpflicht, was ist denn das? Das musst du mal erklären, das Wort.
Ja, man muss sich informieren. Wenn man nur ignorant in der Ecke sitzt und sagt, ich will nichts hören, ich will nichts sehen, dann Janusz zeigt
steht
auf sich und
steht
freut.
Auf aus Protest und
Janusz
geht.
Zeigt ganz stolz auf sich. Also ich denke, also weiß ich nicht, ich sehe einfach, dass die Demokratie ist nicht einfach nur geschenkt und immer da, sondern wir müssen auch darauf achten, dass
die Dokus gucken.
Da bleibt. Dokus gucken hilft schon mal, sich zu informieren. Es ist besser, als nichts zu tun und
das stimmt.
So zu tun, als wäre das Leben, wäre alles gut. Aber zum Ausgleich muss man auch mal was gucken, was einen richtig freut. Und Manuel, mich freuen solche Dokus, also so selbstgemachte Dokus am meisten.
Ist nicht jede Doku selbst gemacht von irgendwem?
Nee, manchmal begleitet dich ein Kamerateam und die machen
so.
Die Doku. Aber wenn jemand
meinst du das?
selber, zum also
Vlogging.
Ja, ich mag beides. Aber jetzt habe ich mal wieder so ein Video geguckt von einem Pärchen, das zu zweit mit dem Fahrrad durch die Welt fährt. Und die sind jetzt von Alaska, vom nördlichsten Punkt Alaskas bis nach Mexiko gefahren. In einem Jahr. Und dieses Video ist so schön gemacht, dass ich einfach mehrmals weinen musste, als ich das gestern geguckt habe. Janusz hat mich schon ganz ungläubig angeguckt, weil er dachte, was kann denn da so Schönes in so einem YouTube-Video sein? Aber ich möchte euch das einfach weiterempfehlen. Es ist überhaupt nicht auf Deutsch, es hat mit Deutschland nichts zu tun, aber es ist einfach ein guter Laune-Moment für all diejenigen, die manchmal vielleicht die Hoffnung in die Welt aufgeben. Es gibt auch sehr viele schöne Momente und so eine, ich weiß nicht, für mich haben solche Fahrradreisen einfach was Schönes. Das ist so, ich lebe so diesen Moment der Freiheit durch die Doku mit.
Rate mal, wie viele Kilometer sie gefahren sind.
Hast du das jetzt nachgeguckt oder was?
Das steht in der Description, aber nicht gucken.
8000?
Ja, ziemlich gut. Also 6451 Meilen und das sind 10.381 Kilometer in einem Jahr.
Das ist krass.
Das rechnen wir mal durch. Also es war ja ein Jahr durch 365. Ah, das ist okay, 28 Kilometer am Tag. Das ist schon sportlich, weil sie haben vermutlich auch Pausen gemacht zwischendurch. Dann sind sie vermutlich weit über 100 Kilometer am Tag gefahren.
Und was man darin halt sieht, sie werden zwischendurch vom Winter überrascht. Also naja, überrascht, man weiß natürlich, dass der Winter kommt, aber es wird dann richtig heftig. Sie fahren teilweise bei minus 20 Grad im Schnee. Und das Schöne ist, dass sie, also irgendwann können sie nicht mehr zelten und dann fangen Leute an, sie einzuladen. Erstmal von alleine und dann fangen sie an, Leute anzusprechen. Und sie finden einfach jede Nacht eine Unterkunft. Es ist einfach wunderschön. Es ist so eine, also es geht nicht nur um die beiden, sondern auch die Menschen, die sie treffen und die einfach ihr Haus öffnen, ganz spontan. Und das ist so eine, du kriegst einfach deinen Glauben an die Menschlichkeit zurück, wenn du sowas guckst.
Schön.
Ausdruck der Woche.
Kari, du möchtest über etwas reden, das scheint im Moment ein Thema zu sein bei dir. Du hast nämlich schon in der letzten Episode das Wort AA benutzt. Ich habe dann kurz überlegt, ob wir das rausschneiden. Piep. Das fand ich irgendwie, ja, oder piepen, genau.
Ja.
Okay, also du möchtest einen Ausdruck erklären, den du sehr wichtig findest für all unsere HörerInnen.
Nee, der steht schon sehr lange auf unserer Liste und ich frage mich, haben wir den schon mal besprochen? Ich habe gestern selber gegoogelt.
Ich glaube nicht.
Uns nicht gefunden.
Nein, ich habe den immer gelöscht.
Ach, du hast ihn immer gelöscht. Ja, dann will ich den jetzt endlich mal abhaken. Es ist aber ein interessanter Ausdruck. Dieser Ausdruck ist ein großes Geschäft machen. Es hört sich erstmal ganz seriös an. Ne? Man macht ein Geschäft und zwar ein sehr großes Geschäft. Manuel, du hast jetzt die Ehre zu erklären, was damit gemeint ist.
Ach, so läuft das hier. Du setzt es auf die Liste und ich muss dann über diese Dinge reden. Also man könnte das so verstehen, ein großes Geschäft, ist ja ein Business. Ne? Wenn man ein großes Geschäft macht, könnte man einen großen Deal abschließen, vielleicht was verkaufen, vielleicht ein Autoverkäufer könnte sagen, boah, heute habe ich 5 Autos verkauft, habe ich ein richtig großes Geschäft gemacht hier. So benutzt man es aber eher selten, sondern man fragt zum Beispiel ein Kind, wenn es auf die Toilette muss, ob es ein kleines oder ein großes Geschäft machen muss.
Ja, und das ist doch irgendwie eine lustige Redewendung, oder? Wieso bezeichnet man den Gang zur Toilette als Geschäft machen?
Weil man über dieses Thema möglichst wenig reden möchte. Und wenn man drüber redet, dann versucht man das so mit Metaphern zu beschreiben, damit man es nicht so anatomisch korrekt alles ausdrücken muss.
Manuel, ich habe den Eindruck, dass du dich schämst, über dieses Thema zu sprechen, aber es ist doch wichtig, dass unsere ZuhörerInnen solche Ausdrücke lernen, oder?
Absolut, das ist sehr wichtig. Viele unserer HörerInnen haben auch Kinder, die sollen natürlich gefragt werden, ob sie ein großes Geschäft machen müssen. Weißt du denn, wie dieser Ausdruck entstanden ist? Also
natürlich habe ich recherchiert für dich und für euch alle, lieber Manuel. Und zwar ist es tatsächlich wohl so, ich habe es nicht definitiv bestätigt bekommen, aber auf mehreren Websites gefunden. Vielleicht haben sie alle voneinander abgeschrieben. Die Römer, die haben ja so richtig die Kanalisation eingeführt und entwickelt, ne? Hast du davon schon mal gehört?
Absolut. Ich habe ja früher in Köln gelebt und da gibt es viel so Kanalisationen aus dem Römischen Reich. dass die so fortgeschritten und kompliziert war, dass die nach dem Römischen Reich, die erstmal gar nicht weiter benutzt wurde. Also das war, die Römer waren da echt ihrer Zeit voraus.
Ja. Wieso nicht benutzt wurde? Weil kein anderer die benutzen, bedienen
die haben
konnte.
Das nicht, ja, die haben das nicht verstanden. Das war zu kompliziert dann.
Ja, das ist ja lustig. Also tatsächlich wurden dort wohl auch in dieser Zeit die ersten Gemeinschaftstoiletten, glaube ich, kann man sagen, entwickelt. Und zwar waren das so Holzbretter mit Löchern drin und unten wurde dann das, was man gemacht hat, weggespült. Und das Komische, das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, ist, dass diese Toiletten hatten keine Türen, keine Trennwände. Man saß nebeneinander und man hat sich offensichtlich dabei unterhalten, während man sein Geschäft gemacht hat und hat also tatsächlich Geschäfte gemacht. Also man hat sich auf diesen Gemeinschaftstoiletten öfter mal getroffen, ausgetauscht und vielleicht das ein oder andere Geschäft abgeschlossen. Daher kommt der Ausdruck.
Eure Fragen.
So, Kari, eine Frage schaffen wir noch. Mhm. Und Jeff hat uns eine E-Mail geschrieben, Jeff aus den USA. Mir ist aufgefallen, dass es viele deutsche Kunstwerke gibt, die international hoch angesehen sind, von denen ich aber noch nie Deutsche sprechen gehört habe. Zum Beispiel die Bands Kraftwerk und Kann, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht.
Kann, ja.
Die Bücher von Thomas Mann sowie die Filme von Werner Herzog und Wim Wenders. Diese Dinge sind in den USA nicht Mainstream, aber sie sind definitiv unter Menschen, die sich ein wenig außerhalb des Mainstreams bewegen, gut bekannt. Meine Frage ist, ist euch das aufgefallen, dass bestimmte deutsche Dinge, die international populär sind, in Deutschland selbst nicht so bekannt sind? Oder sind alle Künstler, die ich genannt habe, dort ebenfalls gut bekannt?
Ja, die Band Kann kennen wir schon mal gar nicht, ne? Ich habe selber die erstmal googeln müssen.
Das stimmt.
Die sind allerdings, die scheinen auch schon vor unserer Zeit zu sein. Ich frage mal Janosch, kennst du eine Band namens Kann? C-A-N? Die haben so experimentellen Rock gemacht.
Ich glaube, ich habe sogar sehr viel von dieser Musik gehört.
Er glaubt, er hat sogar sehr viel von der Musik gehört, aber er glaubt es auch nur. So bekannt sind sie da nicht. Kraftwerk auch, ist vielleicht auch schon ein bisschen vor unserer Zeit. Aber es stimmt, es gibt ja Phänomene, die sind im Ausland populärer. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist. Ich glaube, wir haben schon mal über Rammstein gesprochen, die teilweise in anderen Ländern doch viel populärer sind als in Deutschland. In Deutschland sind sie aber auch bekannt. Es ist nicht so, dass wir all die Leute nicht kennen, außer vielleicht die Band Kann, die kannte ich nicht, weil die jetzt vielleicht aktuell im Diskurs gar nicht mehr vorkommen. Aber Werner Herzog, Wim Wenders, Thomas Mann, natürlich kennen wir die.
Die kennt man, ich weiß auch in meinem Studium, ich habe ja Medienproduktion studiert, da haben wir Wim Wenders Filme geschaut und analysiert und so weiter. Also die gehören schon zum deutschen Kulturgut und man beschäftigt sich damit. Aber es gibt trotzdem auf jeden Fall auch diese Bands. Wie war das? Ich glaube, die Guano Apes, waren die nicht total groß in manchen Ländern, aber in Deutschland eher nicht so. Und es gibt eine andere Band, da habe ich gerade den Namen vergessen, aber ich weiß, die haben wirklich in Deutschland haben die vor 100 Leuten gespielt und in Japan haben die Stadien gefüllt. Die waren so bekannt in Japan und das kommt natürlich immer mal wieder vor. Aber ja, die Künstler, die Jeff hier aufzählt, also bis auf diese Band Kann, kennt man die eigentlich.
Es gibt da aber viele. Mir fällt gerade wieder Modern Talking ein.
Stimmt.
Die sind doch super bekannt gewesen in Russland und vielen asiatischen Ländern. Und in Deutschland, die waren in den 80ern auch bekannt. Aber zum Beispiel, als wir in Vietnam waren, haben wir tatsächlich diese Musik ab und an in Taxis gehört. Und Leute, die sich total gefreut haben und die denken, wow, das ist der neueste Shit aus Deutschland. Aber in Deutschland hört man die Musik schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Es ist interessant.
Ja, vor allem, weil man sie in Deutschland kannte und noch drüber geredet hat, aber man hat sie nicht mehr ernst genommen. Es war eigentlich etwas, wo wir drüber gelacht haben, so ja, haha, Modern Talking. Aber im Ausland wurden sie ernst genommen und waren wirklich populär. Also man hat sie nicht ironisch gehört, sondern man fand sie wirklich gut.
In Deutschland wurden die auch ernst genommen. Aber ich glaube halt in der Zeit, wo so eine Musik Also diese Zeit hat sich verändert und jetzt hört man andere Musik. Es ist interessant, da gibt es bestimmt mehrere Phänomene. Ich finde das sehr interessant. Mich würde mal interessieren, ich glaube, ich habe irgendwann so eine Doku, wo habe ich denn Doku, wo waren das, die Backstreet Boys? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich glaube, ich habe irgendwann so eine Doku über die Backstreet Boys gesehen. Und das davon war ich ein Fan, als ich jung war, Manuel. Du auch? Nee, ne?
Geht so, nee, geht eher so. Nicht.
Und da ist in dieser Doku ist mir aufgefallen, dass die sehr stark in Deutschland populär waren und hier sehr stark vermarktet wurden und das aber tatsächlich für sie auch ein Phänomen war, dass sie gesagt haben, ja, wir fahren jetzt nach Deutschland, weil da sind wir richtig populär und die waren teilweise hier viel populärer als in den USA. Das hat mich dann auch, also es ist nicht nur, es geht in alle Richtungen, glaube ich.
Das ist ein gutes Thema. Wir können ja mal über deutsche Musik demnächst ausführlicher sprechen. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht.
Sehr gerne.
Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.
Ich wünsche dir auch eine schöne Woche, Manuel.
Danke.
Bis Baldikowski.
Bis San Francisco. Scheiße, jetzt wollte ich einen Witz machen. Wie geht der nochmal?
Bis San Francisco.
Nein, wie geht das? Hilf mir. San Francisco. San Francisco. Mega Fail.